Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Es ist, glaube ich, knapp ein Jahr her seit dem letzten Mal. Und es gehört so ein bisschen zur Alterserscheinung, dass man in den Sommerferien hier und dort eingeladen ist. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist dran für Martale? Und ich merke immer wieder, wie das Thema Vertrauen bei mir und bei vielen anderen ein Thema ist. Man hat nie ausgelernt, Vertrauen. Und darum habe ich das Thema mitgenommen, Gott aus der Kiste lassen. Oder anders gesagt, der unfassbare Gott. Ich spüre in verschiedenen Gemeinden, wo ich unterwegs bin, dass eine Sehnsucht da ist nach mehr. Man möchte mehr erleben mit dem Heiligen Geist. Ein junger Berufskollege von mir hat es so ausgedrückt, er möchte erleben, dass das passiert, wie wenn man in einem Gabriolet ist und den Kopf rausstreckt, dass der Heilige Geist einem so richtig durchs Haar föhnt. Ja, wenn es ums übernatürliche Wirken vom Heiligen Geist geht, stelle ich so zwei Tendenzen in unseren Gemeinden fest. Es gibt Leute, die laufen Gefahr, zu abgeklärt zu sein. Und die anderen laufen Gefahr, zu verklärt zu sein. Und ich bin der Überzeugung, dass wir beide Frömmigkeitsstile brauchen, dass wir voneinander lernen können und davon profitieren, dass der andere eben anders ist. Wir wünschen uns mehr. Das darf ich sicher euch auch unterstellen. Und vorletzt zirkuliert ein Buch von einem Pfarrer Giesel, das beschreibt, dass im Kanton Schaffhausen vor genau 200 Jahren eine Erweckung war. Habt ihr das gewusst? Und zwar in Buch. Wir waren kürzlich dort bei der Kirche, auf dem Grab vom Pfarrer David Spleiss. Da hat so etwas stattgefunden und das hat mir gezeigt, es ist heute noch möglich. Erweckungen liegen nicht tausende von Jahren zurück, sondern nur 200 Jahre in unserer Gegend. Erweckung ist ein grosses Wort. Ich weiss nicht, was das bei euch auslöst. Ein junger Mann ist zu einem erfahrenen Christ gegangen und hat gesagt, ich wünsche mir Erweckung. Ich wünsche mir, dass in unserer lahmen Gemeinde etwas abgeht. Und dann hat der alte, erfahrene Christ ihm einen wunderbaren Rat gegeben. Er hat gesagt, geh in dein Zimmer, nimm eine Kreide und mach auf dem Boden einen Kreis. Und dann tust du in der Mitte von diesem Kreis runterknüllen und du bete, Herr, schenk unserer Gemeinde eine Erneuerung, eine Erweckung und fang in der Mitte von diesem Kreis an. Amen. Ein weiser Rat. Uns ist, glaube ich, klar, dass sich Gott nicht einsperren lässt in unsere Vorstellungen. Das ist auch Salomo, dem König, bewusst worden, als er den Tempel gebaut hat. Und in seinem berühmten Gebet von der Einweihung vom Tempel betet er, aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Sieh, der Himmel, der höchste Himmel kann dich nicht fassen, wie viel weniger dann dieses Haus, das ich gebaut habe. Und ich möchte jetzt im ersten Teil der Predigt uns drei Beispiele zeigen, wo Menschen versucht haben, Gott so ihre Box, jedes Denkmuster einzusperren und wie es natürlich nicht geklappt hat. Die ersten waren Adam und Eva. Die haben der Schlange Glauben geschenkt, dass es Gott nicht durch und durch gut meint mit ihnen. Er hat ihnen zwar gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen. Also im zweiten Schöpfungsbericht ist das erste Gebot, das Gott den Menschen gibt, ihr sollt essen. Denkt heute Mittag dran. Ist doch schön, ihr sollt essen. Ausgenommen von dem Baum von der Erkenntnis von Gut und Bös soll sie nicht essen. Und ihr wisst ja von euch oder von euren Kindern, das, was verboten ist, das reizt ganz besonders. Verbotene Früchte sind die süßesten. Und es ist eine Nebenwirkung, die ich eigentlich bei ausnahmslos allen Menschen entdecke, etwas, was man nicht sollte, da muss man Grenzen unbedingt ausprobieren. Das ist so interessant, das ist so begehrenswert. Erinnert mich vor vielen Jahren an unseren Jüngsten. Da sind wir in einer Gemeinde gewohnt, wo ein riesiger Parkplatz war. Und in der Mitte von diesem Parkplatz hatte es einen Dohlendeckel. Und ich habe mal ein Kind beaufsichtigt, die Frau ein bisschen entlastet. Und unser Jüngster konnte noch nicht laufen können, aber wir hatten so einen Babywalker. Das ist so ein Gerät mit vier Rädchen, das man reinstecken kann. Und dann wollte er natürlich vom Parkplatz aus immer auf die Strasse wollen. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, bei diesem Dohlendeckel ein Seil zu befestigen. Und dann einen Babywalker auch. Und so von der Länge her abgestimmt, dass 1,5 Meter vor der Strasse gestreckt war, das Seil. Und der Jüngste, anstatt dass er da sein ganzes Feld würde reinnehmen würde, ist immer gegen die Strasse führen, die Seile gespannt und er hat geschrien und weiter wollen. Bis der Nachbar das Fenster aufgetan hat und gefragt hat, haltet ihr eure Kinder eigentlich wie eine Geiss? Ja, das ist so typisch menschlich. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Hat die Schlange die Frau gefragt. Und sie sagt, natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Und so haben sich die beiden an dieser Frucht vergriffen und ihre Unschuld ist jetzt in Scherben dargelegen. Dem Beispiel liegt etwas zugrund, nämlich die Annahme, Gott gönnt uns weniger, als tatsächlich zu haben wäre. Das ist so eine unterschwellige Art von Misstrauen, die man bis heute antrifft. Gott gönnt uns weniger, als wirklich zu haben wäre. Meint es Gott wirklich durch und durch gut mit mir? Und dann, wenn es vielleicht mal weh tut, weil etwas anders läuft, als wir uns vorgestellt haben? Ich glaube, ja, weil er hat den Überblick und er weiß am besten, was gut ist für mich. Das zweite Beispiel ist der syrische Feldhauptmann Naaman. Der unternimmt ja die weite Reise ins Land Israel, um vom Propheten Elisa von seinem Aussatz geheilt zu werden. Und der Naaman, das liest man in der Bibel, ist ganz gespannt, wie sieht so ein Heiler aus? Wie sieht so ein Prophet aus, der die Macht hat, mich vom Aussatz zu befreien? Und er wird bitter enttäuscht. Der Elisa schickt nämlich nur seine Diener durch mit dem Befehl, er soll sich 7-mal im Jordan tauchen und dann werde das Wunder passieren. Die bittere Enttäuschung schlägt um in blanke Wut. Ohne mich. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über der Stelle bewegen und mich so von meinem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg in Zorn. Und der Mann wäre als todkranker Mann heimgereist, wenn nicht seine Diener wären gewesen, die gesagt haben, aber der Prophet hat so etwas Kleines von dir erwartet. Mach doch das. Probier es wenigstens aus. Und sie einen können überzeugen. Er hat es probiert. Das Wunder ist passiert. Der Naaman ist völlig gesund worden. Der Naaman hat so Vorstellungen gehabt, wie das Heilungsritual sollte vor sich gehen. Und haben wir das nicht manchmal schon, dass wir wüssten, so und so, mit diesen Schritten sollte Gott vorgehen mit mir. Wenn wir ins Heilungsgeschehen bei Jesus hineinschauen, dann kann man nicht ein Schema entdecken, dass er immer gleich vorgegangen wäre. Nein, er ist auf jeden Mensch individuell eingegangen. Gott handelt, glaube ich, manchmal gern ein bisschen an unseren Traditionen vorbei. Ich weiss noch, als ich jung im Dienst war, war mal die Diskussion bei den Kindersegnungen, ob das richtig ist, dass ich als Linkshänder mit der linken Hand Kinder segne. Was ist theologisch richtig? Ich weiss, eigentlich sollte man mit der rechten Hand, aber bei einem Linkshänder sieht es doch ein bisschen anders aus. Eben, wir geben uns manchmal so mit Spitzfindigkeiten abgeben, die bei Gott überhaupt nicht relevant sind. Und die dritte Gruppe, die ganz fest versucht haben und bekannt dafür sind, Gott in ein Schema hineinzupressen, sind die Pharisäer. Die haben es mit dem Glauben sehr, sehr ernst genommen und die haben ursprünglich wirklich das Gute wollen. Das darf man ihnen zugute halten. Das waren Leute, gewesen, Männer, die während dem babylonischen Exil sich zusammengetan haben und die gesagt haben, wenn wir wieder mal in unsere Heimat nach Israel zurückkommen, dann wollen wir hundertprozentig den Willen von Gott tun. Wir wollen es ernst nehmen mit dem Gesetz. Wir wollen jegliche Vermischung mit den Heiden vermeiden und uns von allem absondern, was nicht Gottes Willen entspricht. Darum hat man sie als die Abgesonderten, als die Perushim, eben als die Pharisäer bezeichnet. Das Schlimme bei dieser Gruppe von Menschen war, dass sie Jesus nicht als den Messias erkannt haben. In ihren Augen hat sich der Messias von unfrommen Leuten müssen distanzieren. Und jetzt kommt Jesus, tut Wunder und ist mit fragwürdigen Personen zusammen, mit offensichtlichen Sündern, sogar mit berufsmässigen Sündern, wie Zöllner und Prostituierten. Jesus hat einfach nicht in ihre Vorstellung hineingepasst, die sie von ihm hatten. Und darum haben sie ihn verpasst. Wie gefährlich, wie tragisch. Es ist halt so eine Sache mit dieser Box, wo wir Gott einsperren wollen. Dabei können wir es gar nicht. Wir sollen die Nächsten nicht in so eine Box einsperren. Weil sie sind anders und sie dürfen anders sein. Frage an euch, würdet ihr euch getrauen, etwas zu tun, das einen Grossteil der Christenheit als problematisch anschaut? Das liegt doch höchstens bei Gläubigen 68er drin. Ich komme zum zweiten Teil der Predigt und die Predigt hat nur zwei Teile. Und da geht es darum, dass wir lernen, Gott vertrauen über unsere Vorstellungen raus. Hebräer 11 ist so eine tolle Definition, was Glauben heißt. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Wir glauben doch alle zusammen an einen allmächtigen Gott, dass Gott restlos alles kann, wenn er will. Aber ich merke immer wieder im ganz kleinen, normalen Alltag, ist es mit meinem Glauben an den allmächtigen Gott manchmal nicht weit her. Ich erwarte lieber weniger, erwarten, um die Enttäuschung niederzuhalten, wenn das nicht eintrifft, was ich geglaubt habe. Das ist schon die Devise der brennenden Kinder. Und die gibt es. Aber die Bibel fordert uns auf, viel, ja alles von Gott zu erwarten, kindlich und glaubensvoll. Wo Jesus vor 2000 Jahren über die Erde gegangen ist, hat er gesagt, Gottes neue Welt ist angebrochen. Eine Welt, wo Frieden herrscht, wo es keine Not mehr gibt. Und Not und Elend prägen unsere Welt bis heute, leider. Krieg und Konflikte an allen Ecken und Enden. Der Riss zwischen Himmel und Erde ist mit Händen greifbar. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir Christen wollen leben, dass unser Leben Gott Freude macht. Das ist eine gute Absicht, aber klingt nur manchmal, jedenfalls mehr. Wir wollen das Gute und neigen doch zum Schlechten. Wir leben in dieser Welt und sind doch nicht von dieser Welt. Wir leben in einer Zwischenzeit, wie es im Lied heisst. Heilige sind unvollständig, prophetische Worte missverständlich und persönliche Verheißungen stehen immer noch aus. Ist jetzt das Reich Gottes da oder ist es noch nicht da? Müssen wir noch warten? Ich habe ein Beispiel konstruiert. Vom reichen Onkel, natürlich aus Amerika. Von dem werden wir sage und schreibe mal 500 Millionen erben. Aber der Onkel ist kerngesund und quietschlebendig. Aber er meint es gut mit uns. Und er hat per Dauerauftrag eingerichtet, dass wir monatlich 10'000 Schweizer Franken auf unser Konto überwiesen bekommen. Die 10'000 Franken erinnern uns daran, eines Tages werde ich das grosse Erbe antreten. Die 10'000 Franken helfen mir aber jetzt schon, ganz ordentlich gut zu leben, oder? Und das ist für mich so der Vergleich vom Reich Gottes. Ist es jetzt da oder ist es noch nicht da? Die 500 Millionen haben wir noch nicht. Aber die 10'000 Franken monatlich, die haben wir. Es ist ein Angeld, eine kleine Vorauszahlung, was wir in Gottes neuer Welt mal werden erleben. Jetzt aber sind wir noch in dieser Zwischenzeit. Das ist das Bild weg. Im Hebräer 12 heißt es, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Da wird das Leben vom Mensch als ein Weg bezeichnet. Und ich glaube, es gibt keinen Weg, der zu verschlungen oder zu verborgen wäre, dass man ihn nicht unserem Gott könnte anbefehlen und sagen, führ da, hilf da mir auf dem Weg. Und ich habe schon manchmal den Eindruck gehabt, Gott führe mir immer wieder die gleichen Wege. So wie es im Kreis laufen. Und so mit der Erfahrung habe ich gemerkt, ja, es ist oft wie ein Laufen im Kreis, aber es ist viel mehr wie bei einem Parkhaus oder wie bei einer Wendeltreppe. Mit jeder Umdrehung kommst du doch eine Etage höher. Und das hoffe ich, dass das auch bei uns, gerade bei den Älterwerdenden im Glauben so ist. Gott führt unseren Weg, der schlussendlich bei ihm in der Herrlichkeit endet. Sogar wenn es auf dem Weg uns manchmal schwindelig wird und wir uns fragen, wie wird das noch? Das Ziel ist unbeschreiblich schön. Das Schwere im Leben macht auch Sinn in Gottes Augen, weil unsere Gedanken sind nicht seine Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege, wie der Prophet Jesaja schreibt. Dann dürfen wir auch in Gottes Willen einstimmen. Habt ihr gewusst, dass es doch ein Gebet gibt, wo Gott immer und sofort erhört? Bitt aus dem Unser Vater, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das passiert. Und wir sind jetzt einfach in die Entscheidung gestellt, wenn wir Gottes Willen annehmen oder ertragen. Wollen wir freudig drin einstimmen und sagen, Herr, du weißt es besser als ich? Oder wollen wir zähneknirschend annehmen, was wir eh nicht von uns abwenden können? Mir ist da Maria, Mutter von Jesus Christus, ein grosses Vorbild, wo bei dieser Ankündigung, sie werde als unverheiratete Frau schwanger werden, nicht die Hände verworfen hat, sondern gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Man kann, wie Maria, der Wille Gottes wollen und auch wenn man nicht alles versteht, kann man das doch wollen und das nennt man Vertrauen. Es gibt ja so Menschen, die überlegen sich, was wäre so die Aufgabe in der Welt, die ich am wenigsten gern würde machen. Und sie denken, Gott würde ihnen genau das aufhalsen. Was ist das für ein verkrümmtes Gottesbild? Mein Gott ist anders. Red durch aus und mein nicht, wenn du Christ wirst, würde Gott dich als Missionar in die tiefste Dschungel schicken oder als Nonne ins Kloster. Wenn er das mit dir vorhätte, dann würde er dir sicher auch ein grosses Verlangen dazu ins Herz legen. Mir ist es Anliegen, dass durch die Predigt das eine oder andere ermutigt wird, unserem grossen Gott ganz neu das Vertrauen auszusprechen und zu sagen, Herr, ich will dir vertrauen. Und ich wünsche mir, dass sich Glauben, Vertrauen so auswirkt, als es Ruhen in Gottes Macht, Weg und Willen. Wir können uns dazu aufmachen. Wir müssen bei jedem einzelnen Ereignis im Leben, das jetzt die nächste Woche wieder auf uns einprasselt, entscheiden, mache ich mir jetzt da Sorgen, lasse ich mir graue Haare wachsen oder vertraue ich schlicht und einfach. Wir sind immer wieder gefordert, egal welchen Beruf das wir haben, egal wie geistlich oder ungeistlich wir noch sind, vertraust du jetzt oder machst du dir Sorgen? Wenn wir Gott vertrauen, dann haben wir etwas davon und können die Lebensreise auch geniessen. Wenn wir aber alles selber im Griff haben, dann ist sowohl das Leben wie der Glaube ein ständiger Stress. Und du darfst entscheiden, was dir lieber ist. Und zum Schluss erzähle ich euch ein Beispiel. Ein alter Mann hat sich geschworen, er werde nie im Leben in ein Flugzeug steigen. Fliegen sei für die Vögel, das war seine Philosophie. Dann war er aus einer Notlage heraus mal gezwungen, in eine entfernte Stadt zu fliegen. Und hat also doch Platz nehmen im Flugzeug. Als er angekommen ist, haben ihn die neugierigen Verwandten bestürmt und gesagt, sag mal, wie hat dir die erste Flug gefallen? Und er hat gesagt, es war eigentlich ganz schön gewesen. Aber etwas muss ich euch sagen, ich habe mich nie mit meinem ganzen Gewicht auf ein Flugzeugsitz gesetzt. In der Angst, das grosse Flugzeug könnte ihn doch nicht tragen, hat er sich nur so vor, halb auf die Kante gesetzt und versucht, so leicht wie möglich zu machen. Wir lächeln. Aber Frage, wenn es ums Vertrauen geht, geben wir nicht genau das Bild ab. Eigentlich könnten wir es uns bequem machen. In Gottes Schoss fallen. Weil er meint es durch und durch gut mit uns. Und wir sind abhängig von ihm. Ob wir jetzt so sitzen oder so. Das Flugzeug trägt mein ganzes Gewicht. Und ich bin der Meinung, wenn jemand unser ganzes Vertrauen verdient, dann ist es doch unser treuer Gott. Vertrauen heisst Ruhen in Gottes Macht, Weg und Willen. Amen. Ich bete noch. Wir denken gross von dir, du guter Gott. Wir besingen oft deine wunderbaren Eigenschaften. Und manchmal muss ich feststellen, dass es im Alltag gar nicht so weit her ist mit dem Vertrauen. Hilf uns, hilf meinem Unglauben. Lehr uns, dir immer mehr vertrauen, denn du hast es verdient. Amen.